Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio Free FM Plattform. Heute Nachmittag, mein Name ist Michael Trost. Aber jetzt zu unseren Gästen. Heute ist das Thema das Schülerforschungszentrum SFZ. Und da begrüßen wir zum einen zwei Teilnehmer, zwei Schüler. Und zum anderen den Betreuer oder einen der Betreuer ist der Peter Wirsing. So, aber die zwei Jungs sind, wer seid ihr?
Der Andreas.
Wie heißt du weiter?
Baumberger.
Okay.
Und der Thomas Wirsing.
Jo, und dann den Vater haben wir schon angekündigt, das ist?
Jo, Peter Wirsing.
Thomas und Peter sind auch nicht das erste Mal da, sondern schon das zweite Mal oder das dritte Mal.
Kennst du schon das Studio hier?
Genau, nur dass wir ein klein bisschen zwischen umgerüstet haben, gell? Aber ja. Einen Tisch fehlt, hat der Peter schon festgestellt, aber das sehen natürlich die Hörer nicht. Ja, zum Thema Schülerforschungszentrum. Ich würde sagen, zunächst müssen wir mal erklären, was um alle Welt ist das Schülerforschungszentrum? Wo befindet sich das Schülerforschungszentrum? Was ist das? Und ja, vielleicht berichtet doch mal ein klein bisschen erstmal über das Schülerforschungszentrum und dann natürlich anschließend wollen wir auch ein bisschen was über euch kennenlernen, wissen. Wer macht? Thomas?
Also das Schülerforschungszentrum ist erstmal ein regionales Netzwerk. Die Hauptstelle ist in Bad Saulgau und da gibt es dann noch verschiedene Stationen quasi, einmal in Ulm, in Tuttlingen und noch in ein paar Orten mehr. Mhm. Und also wir sind hier in Ulm beim Schülerforschungszentrum, das ist dort in der Ensinger Straße bei der IHK. Und dort können Schüler ziemlich selbstständig forschen und Sachen bauen. Und da bekommen die auch die Bauteile bezahlt und ist sehr viel gesponsert, dann...
Naja, gucken wir erstmal vielleicht so in die, sagen wir mal, in die groben Zusammenhänge. Das sind schon ein paar detailliertere Punkte. Vielleicht sollten wir mal in der Richtung beginnen, das Schülerforschungszentrum, diese Idee dazu. Peter, weißt du das? Wer hat denn die gehabt? Wie ist man denn auf die Idee gekommen? Wer hat die Initiative denn ergriffen?
Also es gibt den Rudi Lehn, der das weitestgehend aufgebaut hat, ausgehend von Saulgau und dann mit den anderen Außenstellen, Filialen oder wie man es nennen will, die da dazugekommen sind. In der Historie stecke ich aber nicht besonders weit drin. Ja. Die Saulgau haben, glaube ich, gerade ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert oder sowas. Auch nochmal wieder erweitert. Die sind auch sonst die größte Außenstelle. Die haben so ein bisschen Schwerpunkt Chemie dort. Und die haben auch ein echtes Übernachtungsquartier. Das haben die anderen höchstens etwas improvisiert. Mhm. Ich war selbst leider noch nie in Saulgau, wollte ich immer mal hin, aber es hat sich noch nicht ergeben. Ja, das ist so die Keimzelle und die treibende Kraft dahinter ist der Rudi Lehn, ja. Der jetzt übrigens im Moment aktuell in Ruhestand geht. Es wird einen Nachfolger geben. Allerdings habe ich schon gehört, dass er das Thema wohl nicht aus den Augen verlieren wird. So habe ich es mitgekriegt.
Also, ja, ich meine, das machen ja,
das schon noch weiter verfolgen wird. Ja.
Das richtig sehe, das werden wir auch noch darauf eingehen, ja auch Leute, die ehrenamtlich diese Aktivität machen und nicht unbedingt mit berufsgebunden, nämlich mal an sein
müssen, ja. Oder? Also wenn man auf deren Webseite geht, dann hat das schon mal drei Kategorien, ein paar leitende Kräfte, also der Rudi Lehn über das Ganze, pro Standort einer und dann gibt es auch noch ein Sekretariat in Saulgau, auch sehr angenehm, die Frau zu haben, die bei organisatorischen und Beschaffungen mal unterstützt. Mhm. Gut, dann gibt es bezahlte Leute, das sind im Wesentlichen freigestellte Lehrer, die ein paar Deputatstunden erlassen bekommen, dass sie dafür dann eben sich dort einbringen und dort eben Schüler betreuen und es gibt eben auch Ehrenamtliche und ja, zu denen zähle ich mich, ja.
Genau.
Ich krieg nichts dafür.
Das ist vielleicht so der Punkt, ich habe es ja ein bisschen übersprungen, so die Einführung zu machen, wer überhaupt ihr seid, weil es mir um das Thema natürlich auch ging, aber nichtsdestotrotz. Ich denke, ihr solltet euch mal ein bisschen vorstellen, dass wir ein bisschen näher was über euch wissen, also zur Person. Was macht ihr? Wo seid ihr in der Schule? Einfach ein bisschen euch mal persönlich vorstellen. Fangen wir mit den Jungs an.
also ich, wie gesagt, ich heiße Thomas. Ich bin im Schubert-Gymnasium in Ulm. Mhm. Und ich bin dort in der 8. Klasse und ja, in einer Schule, das ist eben nicht immer so sehr unterstützt wie im Schülerforschungszentrum. In der Schule, ja, in Physik darf man auch mal ein Praktikum machen, aber im Wesentlichen darf man da nie was selber machen, nicht viel experimentieren und so.
Ja.
Und da gibt es das Schülerforschungszentrum, da kann das auch viel selbstständig machen und man bekommt die Teile bezahlt. Und das ist dort eigentlich halt für die etwas Begabteren, die dann, denen das in der Schule dann nicht reicht und die werden da unterstützt.
Okay, ja, und Andreas?
Also ich bin der Andreas, bin in der 6. Klasse in der Montessori-Schule Irrtal in Tannheim in Baden-Württemberg und wir machen Freiarbeit, also nicht geregelter Unterricht oder so, sondern Freiarbeit.
Was ist Freiarbeit?
Wir dürfen uns Themen setzen, was ja. wir in der nächsten Zeit machen wollen. Dann dürfen wir die Themen abarbeiten und wenn wir es können, schreiben wir einen Test. Jeder arbeitet für sich, also nicht alle zusammen und so.
Aha.
Jeder arbeitet für sich.
Ja, ja. Okay. Ist das so ein Modell, ein bisschen wie Waldorfschule oder sowas? Montessori, mir sagt das
Montessori,
jetzt
Montessori, das ist noch was anderes wie Waldorfschule. Ja. Also mit Waldorfschule kenne ich mich nicht so aus, aber ja. Montessori-Schule ist nochmal was anderes, ja.
Mhm. Ah ja, okay. Und ja, Peter, dich wollen wir auch nicht außen vor lassen. Sag doch auch ein bisschen zu dir was.
Ja, ich habe ursprünglich mal Physik studiert, aber irgendwie hat es sich ergeben, dass ich halt mehr in Computerthemen beruflich hineingewachsen bin. Man macht Netzwerk, technische Themen und so. Und ja, um auch ein bisschen mehr so in das Praktische zurückzukommen und weil ich es auch einfach auch richtig irgendwo aufregend finde, Kinder und Heranwachsende zu unterstützen,
ja.
Das Interesse zu solchen Themen zu finden. Ja, deswegen ja, bin ich auch da und möchte das eben unterstützen.
Mhm. Ja, man kann ja dazu sagen, du hast ja drei Jungs, drei sehr experimentierfreudige und sehr aktive. Und der Thomas ist der Jüngste, wenn man das so dazu doch sagen darf. Und ich glaube, so ein bisschen habt ihr es in der Familie dann schon mitgekriegt, Thomas. Einfach der Papa, so ein Forscher, ein Bastler und das färbt vielleicht auch ein klein bisschen ab, denke ich, oder?
Ja, das denke ich auch schon.
Ja. Und ja, also Peter, seit wann betreust du dann die Aktiven im Schülerforschungszentrum?
Oh, das ist jetzt ein gutes Jahr ungefähr. Also,
aha.
Also ich habe den Termin nicht gemerkt.
Ja, und wenn wir jetzt mal so beginnen, ihr seid parallel dazu gekommen oder ist der Thomas hingegangen und gesagt, Papa, geh auch mit, ich brauche Betreuung. Oder Peter, bist du darauf gestoßen, hast dann den Thomas mitgenommen und gesagt, tolle Idee. Oder wie kam das bei euch dazu, dass ihr zum Schülerforschungszentrum dazugekommen seid? Wie ist da so die historische Entwicklung?
Ach nein, ich habe auch im Schubert-Gymnasium, die haben ja durchaus Technik AG und so. Und das war auch interessant, da hatte Thomas auch schon mal mitgemacht. Aber dann hat der Lehrer, der das dort betreut und unterstützt, hat mich mal darauf aufmerksam gemacht, was es hier Interessantes gibt. Da habe ich mir das mal beim Tag der offenen Tür mal angeguckt. Wobei, nebenbei, man kann ja nicht jeden Freitag mal so auch reingucken. Und dann fand ich das interessant und habe beschlossen, ja, das ist doch für mich interessant sein könnte und für Thomas auch interessant sein könnte.
Ja.
Und ja, ich meine, ich kann ja schlecht nur fremde Kinder betreuen und meine eigenen da daheim sitzen lassen. Also das kommt für mich auch nicht in Frage. Gut, dass der Thomas jetzt so in meiner eigenen Gruppe ist, das hat sich halt so ergeben.
Ja.
Das ist nichts, was so prinzipiell sein muss. An sich ist es auch eher die Idee, dass Kinder ohne ihre Eltern da kommen. Das ist, von daher ist das ein bisschen eine spezielle Situation, aber ich glaube, das stört keinen. Ne?
Also ich glaube, den Punkt hattest du vorher auch genannt, die Kinder können weitgehend nicht selbstständig arbeiten, aber haben die Betreuung und haben im Request-Fall oder im Bedarfsfall auch die notwendige Unterstützung. Ist jemand da, der sie unterstützt, der technisch einfach ihnen dann weiterhilft, sodass im Prinzip Betreuung da ist, so viel wie notwendig, so viel wie nachgefragt ist. Aber sonst im Prinzip, wenn ich dich richtig verstanden habe, können die Jungs und Mädels, wenn sie denn wollen, relativ eigenständig arbeiten. Kann man das so sagen?
Ja, das war ganz unterschiedlich. Ich meine, es gibt Kinder, die sind noch jünger, die haben das noch nicht so selbstständig. Die können auch einen Kurs buchen. Ja, da gibt es dann Kurse über, was weiß ich, Roboterprogrammierung, wo man dann einfache Roboter programmiert. Oder einen Kurs über LaTeX oder Einführung in chemische Laborpraxis oder so. Gibt es da verschiedene Kurse, die kann man buchen. Und dann ist der Übergang beliebig fließend zu Kindern oder Schülern, die eben ganz selbstständig schaffen und da ja halt irgendeinen Betreuer in aller Regel schon im Hintergrund haben, der ihnen ab und zu mal Tipps gibt, mit dem man weiterhilft. Und der Übergang ist komplett fließend, ja.
Ja, ich habe gerade einen Punkt genannt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Jungs und Mädels nehme ich an, oder?
Ja, gibt auch Mädchen. Sind aber halt etwas in der Minderheit, wie das bei technischen Themen halt, warum auch immer so ist. Ja.
Ja.
Aber wir sind genauso willkommen, mindestens so, ja?
Ja, denke ich auch. Ja, aber wir haben noch nicht so alle Details, die ich eigentlich gerne dazu wissen wollte, abgegrast. Wir haben schon gehört, dass das Schülerforschungszentrum eigentlich mal ursprünglich entstanden ist in Bad Saulgau. Das heißt, Peter, sehe ich das richtig? Es ist ein Thema oder ein Projekt, was hier in Baden-Württemberg im Wesentlichen beheimatet ist und hier auch in der Region entstanden. Ja, entstanden sowieso ist, aber hier aus der süddeutschen oder baden-württembergischen also Heimat kommt.
So heißt dieses Netzwerk und mit einer Handvoll Standorten.
Und die Standorte, die übrigen, wo sind die überall? Ich glaube, wir haben es noch nicht genannt.
Ich war noch kein Angern. Also gut, Saulgau und Ulm haben wir schon genannt. Was ist da? Tuttlingen, Tübingen, wisst ihr gerade noch ein, zwei? Es gibt noch ein paar auf der Webseite von www.sfz-bw.de. Da sieht man die jedenfalls.
Und der Hauptstandort oder der größte Standort, ist das dann Bad Saulgau? Oder?
Ja, zumindest ist es wohl auch der größte und jedenfalls der älteste, der ursprünglichste, so auch die Keimzelle von dem Ganzen.
Mhm. Ja, und wie kam es dann dazu, dass die Stadt Ulm oder dass wir in Ulm auch so ein Schülerforschungszentrum bekommen haben? Ist da irgendwie historisch was überliefert?
Oh, ich bin ja selbst auch seit einem Jahr ungefähr dabei. Okay. Ich stecke in der Historie alles nicht so drin.
Mhm. Also ich meine, gelesen zu haben, dass zumindest das Thema über die IHK dann auch befördert wurde.
Und in IHK dem Zusammenhang ist der Hauptsponsor. Ja. Die stellt die Räume insbesondere hier in Ulm.
Ja.
Die ist, die das hauptsächlich ermöglicht.
Ja. Und wenn ich das richtig gelesen habe, das ist ja das Großthema Innovationsregionen und wahrscheinlich gibt es dann auch einen gewissen Austausch. Und ich meine, gelesen zu haben, Peter, dass der Standort Ulm 2012 hier eröffnet hat. Ich habe im Web so eine Information vorbereiten gelesen. Also demnach wahrscheinlich höchstens auch 3 Jahre, dass es hier in Ulm 2-3 Jahre das Schülerforschungszentrum gibt. Und aber ja, vom Equipment und von der Ausrüstung von den Räumen, nehme ich mal an, seid ihr schon auch ja eigentlich fast ebenbürtig ausgerüstet, oder?
Also
erzählt vielleicht einfach mal so von der Größe, von den Räumen, was so bei euch.
Also über die Ausrüstung, was hier in Ulm gibt, da können wir natürlich einiges erzählen. Vergleichen mit den anderen Standorten können wir es natürlich wieder kaum. Ich weiß, dass die in Saulgau Schwerpunkt wesentlich auch Chemie haben. Das ist in Ulm jetzt erst neu, dass es da auch ein Chemielabor gibt. Jo, aber ich denke, da könnt ihr mal ein bisschen was über die Ausstattung erzählen, was es so gibt. Ne?
Also es gibt jetzt inzwischen in Ulm ganz neu ein Chemielabor, aber das ist auch noch nicht ganz einsatzbereit, das wird dann bald kommen. Und ansonsten gibt es natürlich ganz viel Technisches, ein bisschen Bauteilvorrat von Kleinteilen, Widerstände, Transistoren und so. Und dann natürlich auch noch ein paar Bohrmaschinen. Und für uns ist auch was recht Wichtiges. Da gibt es eine CNC-Fräsmaschine. Die kann man mit dem Computer ansteuern. Und da fräsen wir dann unsere Platinen, die wir dann am Computer entwickeln wir die. Also planen die, machen erst einen Schaltplan, dann layouten wir die Platine und dann können wir die fräsen. Mittlerweile können wir die sogar doppelseitig fräsen. Und so schaffen wir dann recht gute Platinen, die wir dann nachher mit Bauteilen, die Kleinteile sind schon da, manche seltenere Teile, die bestellen wir dann und die werden uns dann auch bezahlt.
Mhm. Geben wir vielleicht einfach mal, wir haben ja die Räume besichtigt, Thomas, gehen wir vielleicht einfach mal so Step by Step die verschiedenen Zimmer so gedanklich durch, Zimmer kann man nicht sagen, Räumlichkeiten, weil ich weiß, ihr habt ja verschiedenste Maschinen. Vielleicht machen wir einfach mal vom einen Schritt zum anderen, also dass wir einfach nichts vergessen, weil du zum Beispiel gesagt hast, ja, ich habe noch diese Bohrmaschine und so weiter, aber ich habe da ganz tolle Sachen. Ich habe da zum Beispiel da drin stehen ein Wellenbecken, ich habe da drin stehen ja, ein Mikroskop, ein Rasterkraft, müssen wir vielleicht nachher noch erklären, Mikroskop. Ihr habt einen ja, gehen wir vielleicht einfach doch mal so Schritt für Schritt durch die Räume, wenn wir von vorne bis hinten durchlaufen. Das sind ja zwei Stockwerke, glaube ich, gell? Erdgeschoss, ja. Geschoss und Keller.
Und also dann fangen wir einfach mal beim Erdgeschoss an. Wenn zur Tür reinkommt, also dann das erste Zimmer, was man dann rechts sieht, da ist ein Windkanal drin. Das ist quasi so ein Luftkreislauf mit noch einem Gebläse drin. Und da kann an einer Stelle auch noch an bestimmten Stellen Rauch einführen. So kann dann die Luftströmung messen, wenn da zum Beispiel ein Auto reintut. Dann sieht man da wieder Rauch, da über das Auto geht und kann die Aerodynamik testen. Mhm. Dann im nächsten Zimmer ist erstmal auch ein großer Raum, stehen einige Tische drin. Vorne ist ein Whiteboard und auch ein Beamer mit einer Leinwand, die man herablassen kann. Mhm. Dann kann dort wieder nach hinten gehen, dann ist dort ein Raum, der im Moment recht unbenutzt ist. Da war früher mal war da auch mal so ein Sofa drin und eine kleine Lounge. Aber die ist jetzt ins Nachbarzimmer ein bisschen verlegt. Da wurde vor kurzem die Werkstatt runter verlegt. Jetzt ist die dort, wo die Werkstatt war. Und dann ist dort im nächsten Zimmer, also jetzt das Sofa drin, noch die Widerstandsvorräte und auch sonst ein paar Bauteilvorräte. Und ja, auch Kaffeemaschine und ein bisschen Büromaterial. Dann im nächsten Zimmer, da befindet sich das Projekt, an dem ich arbeite, hauptsächlich drin. Also recht viel Elektronik, Lötkolben und auch Oszilloskope manchmal und Messgeräte natürlich. Dann im nächsten Zimmer ist eine Vakuumpumpe und ein Elektronenrastermikroskop im Wesentlichen. Damit haben wir uns noch nicht beschäftigt, also da kann ich recht wenig darüber sagen. Und im nächsten Zimmer, da ist dann noch das Büro. Dort ist dann, ja, ist noch ein Computer und noch halt Büromaterial, Schlüssel zum Keller und ja, halt Büromaterial, recht vieles. Was
also jedenfalls nicht unbedingt ja. Forschungsgegenstände. Gut, dann kommen wir in den Keller, oder?
Ein Zimmer gibt es dann noch. Da ist dann das Chemielabor, das ganz neu eingerichtete. Da ist dann auch Abzug und ja, Kühlschrank und Lagerschränke. Und
halt der Kühlschrank im Sinne von Essen aufbewahren oder im Sinne von Experimente unterstützen?
Also das Essen aufbewahren, der okay. Kühlschrank, der ist im Zimmer mit der Kaffeemaschine und so. Dort wird nur für Experimente.
Okay, aber hier wird nicht mit experimentiert, kein Eis eingefroren oder Meister Kuckuck irgendwie sonst was. Das ist nur ein Gegenstand, der mehr oder weniger euren Aufenthalt sozusagen ein bisschen angenehmer gestaltet.
Also, ja, dort ist halt ein Kühlschrank für Experimente okay. und
also doch.
Im anderen Zimmer ist dann für...
okay, ja. Dann sind wir im Obergeschoss durch? Oder
im Obergeschoss sind wir jetzt fertig. Der Keller ist dann ein bisschen kleiner. Da ist dann auch noch eine Küche. Ja, da kann auch Essen machen, falls man auch übernachtet. Das kann dort ja auch. Und dann ist da ein Abstellzimmer, wo ein paar alte Sachen gelagert werden. Im nächsten Zimmer ist dann ein Wellenbecken, da kann man Versuche mit Wellen machen. Davon ist auch ein Foto auf der Website hier von Radio Free FM. Und dort ist dann auch noch ein Schallschrank, der schalldicht ist. Und im nächsten Zimmer ist dann oder den nächsten beiden ist dann im Wesentlichen die Werkstatt, die mal oben war. Und auch noch ein bisschen experimentieren.
Und was ist in der Werkstatt drin? Steht da die große Fräse, von der du schon gesprochen hast? Ist das die Werkstatt, die du meinst?
Ja, da steht die große Fräse und noch Bohrmaschinen und noch ein Elektrotisch. Und dort im Nachbarzimmer ist dann auch noch Ultraschallkamera und noch ein paar Experimente.
Mhm. Also wir haben schon gehört und gelernt, es stehen wirklich ein paar tolle Geräte, die ihr bei euch im Schülerforschungszentrum habt, was wir vorher nicht ganz so genau beschrieben haben. Ihr seid ja noch relativ jung und der ein oder andere, der vielleicht auch sich dafür interessiert, fragt vielleicht, ab welchem Alter kann man denn da mitmachen? Was ist denn so ungefähr das Mindestalter? Gibt es da ein Mindestalter? Gibt es da auch ein Maximalalter?
Also im Wesentlichen ein Mindestalter gibt es kaum. Das ist halt, man kann, wenn es so jung ist, noch nicht wirklich was mitmachen. Also normalerweise kann man so ab der 5. Klasse mitmachen. Mhm. Manchmal sind dort auch Grundschulkurse drin, aber das ist eher selten und die sind dann auch ganz geführt, die Grundschulkurse.
Ja.
Also ein Maximalalter ist also im Wesentlichen so, während der Schulzeit und später sind, wer älter ist, dann gibt es dann halt Betreuer welche oder welche, die an die IT machen, gibt es da ein paar Studenten, die aber etwas grenzwertiger sind, weil die schon halt keine Schüler mehr sind.
Also klare Sache, es ist ein Schülerforschungszentrum und wer nachher sich darüber hinaus engagiert, der sollte und wird das mehr als Betreuer tun, aber nicht mehr als Aktiver, denn dann geht man davon aus, dass derjenige vielleicht dann studienmäßig oder wie auch immer sich dann mit den Themen befasst, nehme ich mal an. Ja, und also das ist dann ungefähr die Altersgruppe. Es gibt bei euch, wenn ich das richtig weiß, aber keine Aufnahmevoraussetzung und ja, wie der Peter, glaube ich, vorher mir noch zugerufen hat, Begeisterung geht vor, ja, wie soll ich ja, mal sagen.
Also es wird kein IQ verlangt, es wird auch kein Notendurchschnitt verlangt. Ja. Man muss einfach Interesse haben und das gerne machen und eine gewisse Begeisterung mitbringen. Mhm. Und dann ist da jeder willkommen. Mhm. Übrigens, wir haben vorher geredet, also von wegen Südwürttemberg, also es dürfen auch Bayern kommen, das ist auch alles ganz offen von daher.
Mhm. Ja. Also auf jeden Fall jeder, das ist einfach nochmal herauszustellen, jeder, der sich für so eine Materie begeistert und gerne forschend tätig ist, der kann sich in jedem Fall bei euch melden und kann relativ unkompliziert euch mal über die Schulter gucken und sich gegebenenfalls auch engagieren. Wie ist denn, wenn man überhaupt sich dafür entscheidet mitzumachen, muss man einen Aufnahmeantrag stellen, muss man einen Jahresbeitrag bezahlen oder geht man einfach formlos hin, sagt, ich bin jetzt dabei und unterstützt ab dann die Aktivitäten. Wie ist das organisiert?
Also man kann da einfach mal hingehen. Einmal im Jahr ist Tag der offenen Tür. Also da muss man dann halt ein paar Formulare ausfüllen. Ist nichts Schweres. Das ist komplett kostenlos. Man muss von der Schule noch unterschreiben lassen, dass es von der Versicherung her wie Schule ist, natürlich. Und man bekommt sogar, wenn von etwas weiter herkommt, dann auch die Fahrkosten manchmal bezahlt. Also das ist wirklich ganz kostenlos. Wird sehr viel gesponsert.
Mhm. Sehr interessant.
Möchtest du noch was dazu ergänzen, fragen?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Nur das kurz ergänzen, dass es eigentlich ein tolles Projekt
auch ist. Ich finde auch. Ich finde es begeisternd. Ich war am Freitag dort. Ja, Peter?
Eine kleine Ergänzung noch. Also gut, der Schuldirektor unterschreibt im Einzelfall, dass es für diesen Schüler als Schulveranstaltung gilt, versicherungstechnisch vor allem. Und die Eltern unterschreiben in jedem Einzelfall auch noch einen Haftungsverzicht.
Ja.
Sodass die Eltern eben dem Kind auch erlauben, der darf da selbstständig forschen und dass also die Betreuer dann nicht persönlich dafür haften müssen. Und das, diese Aspekte geben auch den Kindern einen wesentlichen Teil der Freiheitsgrade, weil man nicht immer Angst haben muss, und wenn dich das Kind jetzt in Finger schneidet, dann kommen die Eltern und verklagen mich. Nein, dieser Aspekt ist vom Tisch.
Mhm. Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben fast eine Viertelstunde dann doch schon wieder über das Projekt gesprochen. Es ist Zeit, von der Musik zu spielen. Ich habe wieder ein bisschen mit technischem Titel oder mit passendem Titel was ausgesucht. Michael Garrison mit dem Titel Lasers. Und danach sprechen wir hier weiter. Weiter geht's bei uns mit dem Schülerforschungszentrum und dem Andreas. Andreas, du kommst schon ein bisschen weiter weg, habe ich gelernt.
Ja, ich komme aus Wordingen, nähe Memmingen in Bayern, also eher in Schwaben. Und ich fahre halt, wenn ich ins SFZ gehe, ist meistens freitags. Meistens bringt mich meine Mutter mit dem Auto hin, aber am Anfang bin ich jetzt einmal mit dem Zug gefahren und ja.
Also für dich ist es nicht ganz so einfach, da überhaupt daher zu kommen, dazu zu stoßen. Das ist für dich immer eine kleine Weltreise.
Ja, das kann man so sagen. Mhm. Ist halt auch ein bisschen doof, weil oft Stau ist auf der Autobahn, wenn wir herfahren. Und manchmal drehen wir dann auch einfach um, weil wir dann eigentlich viel zu spät dran wären. Und da wäre dann fast niemand da, wenn wir ankommen, wenn es Stau ist.
Und wie bist du dann dazugekommen? Ich habe so ein bisschen was mitgekriegt, dass ihr euch so vorher schon kanntet, ne?
Ganz kenne ich noch vorher. Also der Andreas ist nicht der Einzige, der auch von weiter herkommt. Da sind so manche, die von weiter herkommen.
Ja.
Und das ist da durchaus auch ein Anziehungspunkt für viele, die also aus Langenau und aus gewissen Entfernungen. Also das wollte ich nur gerade noch ergänzen, dass er da nicht so besonders ist.
Ja.
Und ich denke, heute ist er zum ersten Mal allein mit dem Zug gekommen und das wird er dann sicherlich öfter tun und da wird manches dann einfacher werden, ja?
Ja. Und ihr kenntet euch aber schon vorher, habe ich gelernt, ne? Also im Prinzip habe ich das richtig verstanden. Thomas hat den Andreas dann mit zu begeistern können, oder? Ne? Nicht so?
Nicht ganz eigentlich.
Nicht so ganz.
Zum SFZ, also Thomas habe ich im SFZ kennengelernt und Peter. Zum SFZ bin ich gekommen über unsere Schule. Und zwar hat unser Direktor irgendwie Verbindung geknüpft zum SFZ. Wie, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und der hat dann halt auch freigestellt, dass die Kinder dahin können, wenn sie wollen. Dann haben wir auch Zettel bekommen und alles, Formulare, ob wir kommen wollen und wie. Und ich war halt einer von ein paar, der wo gesagt hat, ich gehe mit. Da war noch ein Freund von mir. Zwei Freunde von mir, der Michael und der Tobias, die sind dann aber später gegangen. Die machen jetzt nicht mehr mit. Warum, weiß ich nicht so genau.
Und ihr macht unterschiedliche Themen auf jeden Fall jetzt im Schülerforschungszentrum, ne? Ihr macht unterschiedliche Projekte, ihr habt ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, habe ich verstanden.
Ja, genau. Ich arbeite momentan überwiegend an Windkanal. Da funktioniert im Moment nicht alles. Und zwar, was wir noch machen müssen, ist, wir haben einen Dreiachs. Das ist halt, den stellen wir oben auf den Windkanal und können dann eine Sonde bewegen, dass wir den Windkanal neu ausmessen und kalibrieren können, dass auch alles wieder funktioniert schön. Der Windkanal ist eben lange da gestanden und hat lange keine Verwendung gefunden. In letzter Zeit arbeite ich jetzt halt gerade dran, wie schon gesagt, an dem Dreiachs, dass der wieder funktioniert. Der arbeitet nämlich nicht mehr mit unserem Computer zusammen und da müssen wir uns noch was überlegen.
Wie groß ist denn der Windkanal? Beschreib mal, wie es so. Also man sieht nebenbei erwähnt auch auf einem der Fotos, dass wir im Web drin stehen haben.
Ich schätze jetzt so circa ist er 2 Meter lang, Höhe circa 1 Meter und wo man die Modelle und so reinstellen kann, dass man ausmessen kann über Rauch und so. Das ist jetzt so circa einen halben Meter. Da kann man so kleine Modelle reinstellen und einen Draht spannen, da wo Glycerin dran verdampft. Da haben wir 2 verschiedene Glycerin. Die verdampfen und machen uns dann halt einen Rauch, wo man schön sieht dann. Das Ganze, da sind auch ein paar Bilder da, wie das dann aussieht, aber da ist ziemlich viel getrickst worden, weil eigentlich sieht man da nicht so viel. Das muss man am Computer mit den Kontrasten so alles richtig verändern, sonst sieht man da nichts.
Also, was für Modelle werden jetzt denn welcher Größe da hineingesetzt? Also, was alles kann man jetzt mit diesem Windkanal ausprobieren, testen?
Also Modellfahrzeuge als Autos oder Mähdrescher oder sowas.
Mähdrescher?
Ja.
Die wahrscheinlich einen ganz schlechten CW-Wert haben, denke ich. Ja.
Oder Maishäcksler oder andere Sachen können wir reinstellen.
Was für ein Ding?
Maishäcksler auch und so. Haben wir auch ein paar Modelle
nochmal
da.
Ein was?
Ein Maishäcksler ist ja das gleiche wie Mähdrescher, eigentlich nur für Mais und so. Da haben wir auch.
Ah, ja.
Wir haben ein paar Modelle da. Und auch so ein paar Formen aus Holz oder Metall, wo wir reinstellen können und dann auch schauen, was die, wie wünschnittig die sind und so, ja.
Mhm. Okay. Und wer alles beteiligt sich dann noch an diesen Themen? Machst du das ganz allein?
Also ich mache das mit dem Ulf von Hatten. Der arbeitet da zusammen mit dem mit mir und wir machen das zu zweit.
Aha. Und ja, wenn ihr jetzt Werte gewinnt aus diesen Windkanaltests, habt ihr dann den Anspruch, ich meine, Modellautos, wie sie bestehen, kann man wahrscheinlich so leicht irgendwo verändern, umbauen. Nehmen wir an, du hast gesagt, ihr stellt einen Mähdrescher da hinein. Dann hast du gerade beschrieben, wie war das mit Glycerin, da wird dann ein solches eingeführt und dann sieht man so im Prinzip Nebel oder wie oder was. Und
es ist halt so Rauch, der wo, genau. Weil der Windkanal ja Wind erzeugt,
ja.
Sieht man dann, wie der Rauch sich an dem Fahrzeug vorbeizieht.
Der strömt dann.
Genau, und je nachdem wie windschnittig das Fahrzeug ist, trifft es halt vorne auf das Fahrzeug. Und man sieht dann halt, wie windschnittig das ist und das kann man dann auch am Computer noch einigermaßen auswerten besser, wie wenn man es so direkt sieht.
Okay, und dann, wenn man das also da drin hat, das Fahrzeug, gibt es irgendeine Skala, da kann man dann ablesen, dieses Fahrzeug, nehmen wir mal an, dieser Mähdrescher hat jetzt zum Beispiel einen Luftwiderstandswert, CW-Wert von 0,35, ich bin jetzt mal, sag einfach mal so eine Hausnummer, dann was macht man damit? Den Mähdrescher umbauen, optimieren, ist jetzt wahrscheinlich nicht eure Absicht, das ist mehr die Erkenntnisgewinnung, oder?
Ja, was, das oder? Ist mehr die Erkenntnis und eigentlich würde der Windkanal ja nur mal so als Projekt gemacht und dann ist man halt drauf gekommen, dass man vielleicht mit Glycerin oder mit einem Draht und so das verdampfen lassen kann und dann halt den Wind, die Windschnittigkeit von Fahrzeugen und den Luftwiderstand zu messen. Also eine Skala haben wir direkt nicht, das ist vor einem schwarzen Hintergrund, steht das Fahrzeug und da kommt dann der Nebel drauf, sonst sieht man es nicht so gut. Es muss sehr dunkel sein in dem Raum, dass man es sieht und mit einem Strahler halt drauf scheinen Licht, dass man es sieht. Am Computer wird dann halt, wie schon gesagt, der Kontrast verändert, dass man dann den Nebel auch schön sieht, weil so sieht man den eigentlich nicht so besonders.
Das heißt, es gibt dann so ein Guckloch oder sowas, wo man dann da reingucken kann oder sieht man nur auf dem Monitor oder wie genau muss man sich das dann vorstellen?
Also das gibt kein Guckloch, das ist einfach nur so ein großer Windkanal und da ist halt so ein, das sind wie so zwei Rohre nebeneinander und in der Mitte ist ein Spalt. Und da strömt die Luft durch. Durch den Spalten geht das andere Rohr wieder rein, durchs Gefäße, ja. Und immer in dem Kreislauf. Dann wird dazwischen das Fahrzeug gestellt oder was auch immer. Und man sieht es dann einfach, indem man direkt zwischen die zwei Rohre schaut. Da ist keine Abdichtung oder sowas dran.
Ah ja, okay. Und wie viele Fahrzeuge, wie viele Sachen habt ihr denn da schon ins Ausprobiert, getestet und welche Erkenntnisse für euch daraus gezogen? Was ist zum Beispiel das Windoptimalste? Was ist das wenig windoptimal geeignetste Gerät also, oder Fahrzeug gewesen, was ihr da so bisher
also am allerschlimmsten war ein Mähdrescher. Der war ganz schlecht. Da gab es starke Verwirbelungen an der Frontscheibe. Was ziemlich gut war, waren Auto und zwar VW Beetle, der neue, der war ziemlich gut.
Keine Firmennamen, also ein Beetle, ja. Sagen wir mal, okay, keine Firmennamen. Gut, also in jedem Falle, da habt ihr einen guten Wert und schlechten Wert?
Das war ein Mähdrescher.
Ein Mähdrescher, gut.
Oder eben eine Holzplatte oder so.
Ja, ich glaube, das ist, kann man sich ganz gut vorstellen, dass das ist ein relativ viereckiger Kasten und dann an der Stelle natürlich nicht so das Optimum. Nur angenommen, ja, gerade jetzt im Moment läuft zum Beispiel Formel 1 Motorsport, da geht es ja auch ganz, ganz viel um Aerodynamik. Wenn euch jemand so ein Auto da reinstellen würde, ein Modellfahrzeug, dann könntet ihr da zum Beispiel auch den Widerstand, Luftwiderstand, also zum Modell Formel 1 Fahrzeug, dann könntet ihr auch mal bemessen und gucken, ob sich da aerodynamisch, ja, Peter?
So konkret wollte ich nicht unterbrechen, aber ich würde sagen, ich nehme an, dass ihr da durchaus auch so ein bisschen mehr so in Richtung Grundlagen geht. Also ihr habt doch diesen dreidimensionalen Roboterarm, hast du erzählt, den man da so hinein ferngesteuert oder vom Computer gesteuert machen. Und wofür ist denn der? Macht ihr dort an bestimmten Stellungen punktweise Messungen, wo er das hin und her schiebt? Oder tut er an bestimmten Stellen dann den Rauch einspeisen über diesen Arm? Das zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, eben so die Grundlagen, einfach das Verständnis von der Aerodynamik, das ist wahrscheinlich etwas mehr Thema oder für dich speziell auch, wie der Windkanal Fahrrad insgesamt so funktioniert, dass man den mal so in Betrieb nimmt. Und die Autos sind dann ein Randaspekt. Und was ihr wahrscheinlich dann auch noch machen könnt, vielleicht kannst du was erzählen, ob man dann auch Kräfte messen kann. Also man kann wahrscheinlich auch so ein Stück Tragflügel reintun und gucken, wie viel Auftrieb der liefert. So Kräftemessung
habt ihr das schon gemacht? Ja, Flugzeugbau zum Beispiel. Ja.
Jetzt mal wieder zum Andreas gerade. So.
Also mit Flugzeugbau oder sowas, da müsste man dann noch mit einem Motor oder irgendwas die Flügel verstellen, dass wir wissen, wie es am besten wäre jetzt für ein Flugzeug. Sonst... Also mit dem Dreiarm, mit dem Arm da machen wir eigentlich nur Messungen und kalibrieren den Windkanal neu, dass er wieder schön funktioniert und alles. Ja.
Ja, was ist am Ende von dem Roboter? Ist da ein Druckmesser oder irgendein Sensor ist da wahrscheinlich dran, oder?
Da ist ein Luftwiderstandsmesser. Der misst uns den Luftwiderstand, wo dazwischen ist, und in der Mitte müsste der eigentlich am stärksten sein.
Mhm. Ich wollte noch mal kurz zu dem Formel-1-Auto zurückkommen. Also wenn man jetzt so einen mal testen würde, mich würde dadurch der Widerstandswert interessieren. Zum einen natürlich ausgeklügelte Aerodynamik, zum anderen aber die im Wind stehenden Reifen, was so ein Fahrzeug zum Beispiel hätte. Also sowas habt ihr noch nie probiert, ne?
Oder? Eigentlich nicht. Mhm. Es kann sein, dass man es früher mal gemacht hat, wo ich noch nicht da war, aber da weiß ich nicht so viel jetzt.
Mhm. Was ist die maximale, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, die maximale Größe von Modell und was man mal hineinstellen könnte?
Also von der Länge her, so von der Höhe, sage ich jetzt mal, sollte es höchstens 10 cm sein.
10? Okay.
Ja. Und von der Länge her 15.
Mhm. Also relativ beschaulich, doch relativ klein. Ja. Gut, und was Peter gesagt hat, dass man zum Beispiel Strömungstest mal mit Flügeln macht, mit Flugzeug oder mit Modellen, Modellbau, habt ihr jetzt noch nicht gemacht, wäre aber auch mal ein Gedanke, oder?
Nee, wir müssen jetzt erstmal den Dreiachs zum Laufen bringen, dass das alles funktioniert dann.
Was ist jetzt mit dem Dreiachs?
Der Arm da, mit dem, wo wir den Windkanal
ausmachen. Okay, ja, verstehe, okay. Mhm. Gut. So viel also zu deinen Aktivitäten mit dem Windkanal. Was sind denn bei dir weitere Sachen, die du dann noch verfolgst aktuell?
Also ein bisschen mache ich manchmal beim Peter und beim Thomas mit.
Mhm.
Sonst...
Und die machen Elektronik, so viel schon mal vorweg?
Ja, ja. Mhm. Also ich mache halt im Moment mehr mit dem Windkanal.
Du bist auf jeden Fall der Windkanalspezialist. Hast du denn schon eine Berufsvorstellung? Möchtest du nochmal richtig in diesen Aerodynamikbereich vielleicht später beruflich? Ist das schon so ein Ziel, was du dann im Hinterkopf hast?
Oder? Nee, eigentlich ist es jetzt nur mit dem Windkanal... Weil im Moment nicht so viel ist, was mich so jetzt interessiert hat.
Ja.
Und also als Berufsaussicht wollte ich mal Elektroniker werden.
Mhm. Sehr schön, ja. Thomas, hast du schon eigentlich beruflich irgendwie eine Vorstellung oder ist das jetzt momentan auch noch sehr weit entfernt?
Also ich habe da noch keine große Idee, aber ich denke, es wird auf jeden Fall was Technisches oder mathematisch-physikalisches rum. Mhm.
Wisst ihr auch von Absolventen dieser, ja, Absolventen kann man nicht sagen, oder ehemaligen, die dann vielleicht da heute beruflich was draus gemacht haben oder auch ein Studium übergewechselt sind, gibt es da irgendwas, wo man sagt, wow, der hat bei uns jetzt zum Beispiel dieses und jenes gemacht, vielleicht auch gerade dann im Rahmen von Jugend forscht und ist dann mit diesem Ergebnis irgendwo in die Entwicklung oder in die Forschung gegangen und macht da heute irgendwo interessante Themen. Gibt es da ein bisschen auch einen Erfahrungsaustausch oder wie soll man sagen, so einen ehemaligen, ja, so eine Übersicht, dass man ein bisschen weiß, das sind Absolventen des Schülerforschungszentrums Ulm und die entwickeln heute für den einen oder anderen dieses und jenes oder arbeiten damit. Gibt es da ein bisschen sowas, Peter, weißt du das?
Also auf der Webseite sehe ich, dass da auch irgendwas organisiert ist, aber ich selbst bin noch nicht lang genug dabei, dass ich jetzt noch nicht miterlebt habe, wie da Schüler auch herauswachsen und dann von Aktiven zu Ehemaligen werden. Ich kann da jetzt nicht so viel sagen.
Ja, schön. Ich denke, wir machen mal wieder eine Musikpause, bevor wir dann anschließend in weitere Projekte reingehen. Kraftwerk mit dem passenden Titel Aerodynamik spiele ich. Vielleicht sagt er noch mal kurz, wer da ist. Wir haben es schon zweimal gesagt, ich weiß. Ihr seid?
Der Andreas.
Der Thomas.
Und der Peter.
Genau. Ja, wir hatten schon gerade vom Thomas ein bisschen was gehört über die Ausstattung, über die hiesige Instanz oder Niederlassung, wie man das auch immer nennen mag, das Schülerforschungszentrum. Und der Andreas hat schon über seine Forschungen, kann man das als Forschung bezeichnen, und seine praktische Tätigkeit mit dem Windkanal berichtet. Aber ich habe gelernt, Andreas, das sind nicht nur Windkanalaktivitäten, die du machst, sondern du bist auch der Spezialist in Sachen kleinerer Roboter. Ist das so?
Also Spezialist würde ich es nicht direkt sagen. Ich habe mal, wo ich ins SFZ gekommen bin, kleine Roboter programmiert ein bisschen. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr so viel, aber da habe ich zum Beispiel gemacht einen Roboter, der fährt geradeaus, misst mit einem Lichtsensor eine schwarze Linie auf dem Boden und fährt der danach und sowas. Oder dass er zufällig in irgendeine Richtung fährt. Oder dass wenn ich vorne stehe, in 2 Meter Abstand der Roboter und auf nochmal 2 Meter Abstand vom Roboter dann jemand anders steht, also gegenüber von mir. Und wenn dann ich klatsche, dass der Roboter auf mich zufährt und wenn der andere klatscht, dass der Roboter auf ihn zufährt, sowas.
Wie schaut denn der aus, der Roboter? Wie sieht der aus? Wie muss man sich denn vorstellen? Wie klein, wie groß? Das heißt, er fährt, das heißt, er hat Rollen?
Ja, er hat Rollen, der ist...
Ja, ist das jetzt...
7 Zentimeter hoch.
7? Also recht klein.
Ja, recht klein.
Ja.
Aha. Aber man kann beliebig erweitern, wie groß der sein soll.
Und der ist selber gebaut?
Nicht wirklich. Der ist gekauft.
Ach so, okay. Und
der wird nur programmiert.
Der wird programmiert. Das heißt, die eigentliche Leistung, die Ingenieursleistung sozusagen von euch liegt in der Programmierung. Ist das dann... So richtig?
Ja, genau.
Okay, Peter, du sagtest irgendwas mit...
es gibt also zwei Robotergruppen, also die etwas kleineren Kinder, die so mehr vorgefertigte Rechner haben, mit einer Programmierumgebung, die mehr auch grafisch orientiert ist. Oder wie ist das, ihr habt doch nicht auf der Kommandozeile so Dateien geschrieben, sondern ihr habt auf der mit der Maus programmiert, glaube ich, oder, Andreas?
Nee, wir haben schon mit Kommandos programmiert.
Auch mit Kommandos, okay. Mhm. Ja, und dann gibt es auch eine andere Gruppe, die sind etwas ältere Schüler, die da auch mehr selber machen und kompliziertere Programme schreiben und dann da auch noch an Wettbewerben mitmachen wollen. Mhm. Da gibt es den RoboCup, der jedes Jahr stattfindet. Insgesamt vielleicht auch noch zu sagen, die Schüler, die jetzt hier heute zu Wort kommen, das sind so eben die etwas kleineren. Es gibt durchaus ältere Oberstufenschüler, die dann auch weitaus anspruchsvollere Sachen machen. Ja, also es sind alle Niveaus, also auch die höheren Niveaus sind hier im Forschungszentrum gut vertreten.
Ich habe es vorher vergessen zu fragen, wie viel alles in allem sind denn am Forschungszentrum eigentlich Schüler aktiv? Habt ihr da so eine grobe Hausnummer? Sind das 20? Sind das 50, 50? Oder
sind das mehr?
Ja, oder weniger? Oder habt ihr so eine Einschätzung, wie viel tummeln sich da? Also ihr trefft euch immer freitags, habe ich verstanden, ne? Freitags ist quasi ist das so richtig euer Treffen?
Freitagnachmittags? Es gibt auch andere Tage, wo man was macht. Also ich komme immer freitags.
Okay.
Und freitags ist eigentlich der große Projekttag. Mhm. Manche Gruppen sagen dann untereinander, sie treffen sich sie treffen sich immer am Mittwoch oder sowas. Wir machen es manchmal so, dass wir dazu sagen, wir haben am Samstag noch frei, dann treffen wir uns zudem noch am Samstag, aber regelmäßig am treffen wir uns am Freitag und manchmal auch an anderen Tagen.
Mhm. Und wie viel schwirren da bei euch dann so umher? Also von meinem Besuch am Freitag habe ich so in Erinnerung ca. 10, 15 Leute habe ich maximal, glaube ich, gesehen. Ist das so eine realistische Größe dann vielleicht, Peter, oder?
Ja, also es ist so, auch ich mache das ja nun ehrenamtlich. Ich komme dazu, dass ich freitags ein bisschen früher von der Firma mich loseise. Und wenn ich dann komme, und du warst ja dann eher noch mal ein bisschen später, da sind viele auch schon wieder gegangen, mit denen wir, die jetzt unabhängige Gruppen bilden. Also ich denke mal, es sind schon deutlich mehr, als du da gesehen hast, ja?
Ja.
Wie viel sich dann an anderen Tagen mal verabreden, das wissen wir jetzt auch nicht so recht. Es gibt gewisse Grundschulgruppen, die sich zu ganz bestimmten Zeiten irgendwo treffen, die dann auch stärker begleitet werden. Mhm. Zum Teil habe ich mitgekriegt, gibt es Grundschüler, die besonders begabt sind, in einem besonderen Förderprogramm sind, die dann da Schulbefreiungen dafür kriegen.
Gut, also wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen. Thema auf jeden Fall waren gerade die Roboter und du sagst, es ist ein kleiner und dieser Roboter wird programmiert bei euch. Dieses ist dann quasi das sind zwei Gruppen, hast du gesagt, und ist es dann auch ein Betätigungsfeld, wo ihr dann bei Jugend forscht, habe ich das richtig verstanden, oder bei Wettbewerben dann mit antretet?
Ja, also die Roboter sind jetzt nicht typischerweise etwas, was nach Jugend forscht zielt, sondern da gibt es eigene Wettbewerbe, also den RoboCup findet hier auch hier in der Region, in Illertissen, glaube ich, jedes Jahr statt.
Ja.
Da hat mein ältester Sohn mal mitgemacht und wer dann da entsprechend abschneidet, der kann dann bei einer deutschen Meisterschaft oder Weltmeisterschaft mitmachen. Mhm. Ist aber ein deutlich spezielleres Thema als Jugendforsch. Jugendforsch hat eine sehr große Breite und man muss da auch mehr eigene Ideen haben. Mhm. Bei den Robocops, da ist es so, dass man eben recht spezifische, klar vorgegebene Aufgaben erfüllen muss und dann Roboter machen, programmieren und konstruieren und optimieren soll, die darauf eben hochgradig optimiert sind. Mhm. Ist nur auch ein Thema, was im Forschungszentrum gefördert wird, ja.
Mhm. Das heißt, da gibt es dann ganz klar irgendwo Veranstaltungen, Wettbewerbe, auf die man dann hin etwas entwickelt oder in dem Fall Software schreibt, dann diesen Wettbewerb bestreitet mit dem programmierten oder umprogrammierten Roboter und guckt, dass man da an der Stelle ja, ein gutes Ergebnis erzielt. Das heißt, das ist dann Bestandteil, dass man sagt, wir gehen hier auf einen Robocup oder wir gehen hier mit 5 Schülern hin. Gut, ich weiß nicht, wie groß jetzt die Gruppe mit den Roboterleuten im Endeffekt dann sind, aber zumindest dann geht man hin und kommt mit gutem Ergebnis nach Hause und die übrigen Kollegen stehen da und sagen, super, Schüler, Forschungszentrum Ulm hat mal wieder gut abgeschnitten oder hat hier einen Erfolg eingefahren oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da ist eine Gruppe, ich schätze mal ungefähr 5 Leuten, die zusammen gemeinsam solche speziellen Roboter oder einen Roboter konstruieren, der dann sowas gut kann. Die haben am Freitag auch getroffen, bloß die waren jetzt heute leider verhindert, sonst wäre von denen sicher auch einer noch gerne gekommen.
Okay. Und gibt es in Bezug auf die Gruppen jetzt eine, wir haben es schon gelernt, es gibt dann, das werden wir gleich von Thomas noch hören, die Elektroniker, es gibt die Roboterleute, du machst aus dem Windkanal. Gibt's, wie viele Gruppen haben wir denn überhaupt? Wie viele Themen, wie viele verschiedene Spezifikationen, ja, oder wie viele verschiedene Bereiche haben wir denn eigentlich? Also kann man das so grob fassen, dass man sagt, okay, wir haben ungefähr 5 Gruppen, 5 Abteilungen oder 5 Themenschwerpunkte oder wie schaut es aus? Ist das fließend oder ist das nicht fließend?
Oh, ich kann es ja schwer abschätzen. Es gibt manche Kleingruppen, so 2er, 3er Gruppen, die sich irgendwie ein recht spezielles Experiment nochmal optimieren, was sie dann vielleicht bei Jugendforsch vorstellen wollen. Also zum Beispiel eins, das ist vorher noch nicht erwähnt worden, im Treppenhaus ist eine Freifalleinrichtung
installiert worden. Im Treppenhaus ist eine Freifalleinrichtung.
Ja, also man muss ja Gott sei Dank keinen Turm bauen dafür. Ja. Da kann man vom obersten Stockwerk durchs Treppenhaus irgendwas runterfallen lassen, eine Wasserbombe oder ich weiß nicht was. Ja. Und unten dann mit der High-Speed-Kamera, so heißt das Gerät, kann man dann in hoher Zeitauflösung, also in prima Zeitlupe sehen, wie dieses Ding dann aufschlägt und platzt oder auch irgendwas, wie welche Formen dann irgendwelche Tropfen annehmen, kann man auch irgendwo Grundlagenstudien damit machen. Ja?
Aber solche Tests werden nur durchgeführt, wenn sichergestellt ist, dass niemand sich aktuell auf einer Treppe befindet oder in einem Treppenhaus.
Das Treppenhaus hat ja so einen kleinen Innenhof, wo keiner reinsteht. Ja? Mhm. Da ist ganz unten so ungefähr anderthalb Meter, so dieses Zentrum vom Treppenhaus und dort steht dann eben die Einrichtung, wo das aufgefangen wird und wenn die Treppe ganz normal hochgeht, da ist da in keiner Gefahr. Mhm. Man geht dann eben ganz hoch und beugt sich über das Gelände drüber und lässt etwas unten da hineinfallen. Mhm. Das haben mal welche aufgebaut. Ich weiß nicht, was jetzt da im Einzelnen daraus geworden ist, ob es da Forschungsergebnisse gab.
Nein, nur die Vorstellung fand ich gerade irgendwie ein bisschen amüsant. Du gehst auf der Treppe und auf einmal kommt da, weil jemand gerade testet, eine Wasserbombe neben dir runter und explodiert. Ja,
neben dir. Okay,
unten strahlt jemand vor Glück, weil er die mit der Highspeed-Kamera aufgenommen hat und der hier steht mit nassen Hemd daneben oder was weiß ich. Das hört sich ein bisschen von der Vorstellung sehr lustig an. Aber ihr arbeitet schon mit Sicherheit oder beachtet schon Sicherheitsvorschriften, ne? Weil ihr macht ja schon tolle Sachen. Selbstverständlich, ne? Ja. Also, wenn ihr da mit Maschinen umgeht und Zeug, also habt ihr schon entsprechend natürlich
dann auch. Die Fräsmaschine steht auch dran, die ist nur für eingewiesene Personen. Ja. Mhm. Der Thomas hat sich schon viel damit beschäftigt, der weiß, wie man die bedient, aber da sollte halt nicht jeder rangehen und sich nachher damit irgendwo mit dem XY-Tisch zum Beispiel, da unten ist ja da so ein Tisch dran, der das Objekt hin und her fahren kann und da könnte man sich zum Beispiel einklemmen und muss man halt ein bisschen wissen, was man da tut. Ja.
Ja, ja. Wie viele ehrenamtliche Betreuer sind jetzt eigentlich im Ulmer Forschungszentrum? Wie viele Kollegen deiner
Form? Es wird eine Handvoll sein. Ja. Auf der Webseite kann man da eine ganze Liste abrufen. Die verteilen sich aber über alle Standorte. Es kann auch sein, dass manche dabei sind, die nur sporadisch mal kommen für spezielle Projekte oder die jetzt nicht jeder davon muss kontinuierlich aktiv sein.
Also es ist nicht so, wie soll man sagen, so fix organisiert, dass man jetzt sagen kann, der ist für das zuständig, der ist für das zuständig, der Peter ist zuständig für die, für die Leiterplatten oder die Elektronikergruppe. So genau ist das nicht definiert. Es ist alles ein bisschen fließend, ein bisschen vage. Fließend.
Also gerade was soll eben gerade für Projekte laufen, entwickelt sich das mal in diese und mal in jene Richtung.
Ja.
Und es ist ganz wenig vorgegeben. Ja.
Es gibt da auch Lehrer, die da dann in der Schule weniger unterrichten müssen und dafür dann ein paar Stunden statt zu unterrichten in der Schule einfach ins Schülerforschungszentrum kommen und dort ein paar Gruppen unterstützen.
Bedeutet das, dass die Schüler dann in der Schule keinen Lehrer haben oder ist das einfach...
In der Schule ist dann halt beim Stundenplan hat der Lehrer dann halt dort frei und muss dann halt dort ins SFZ kommen.
Mhm. Okay, verstehe.
Das sind sogenannte Deputatstunden, wie man so sagt. Also insgesamt, ich glaube, für alle, die diese Schülerforschung sind, ich schätze jetzt ungefähr zwei Lehrerstellen ungefähr, sind auch dort angestellt. Man muss sich das aber nicht so vorstellen, dass da zwei Leute genau dafür 100% arbeiten, sondern dass dafür dann stattdessen diverse Lehrer jeder ein paar Stunden dort für arbeitet, damit die auch ihren Kontakt zur Schule nicht verlieren, damit die eben auch irgendwo Lehrer bleiben, und dass sich das auf viele Schultern verteilt, die dann verschiedene Aspekte einbringen können, sodass sich das eben in der Summe auf, ich glaube, es waren zwei Planstellen, summiert, die vom Land bezahlt werden. Das ist auch eine der wichtigsten Subventionen für das Aspekte, wie das finanziert wird, dass eben ein Teil der Betreuung so abläuft.
Verstehe. Unsere Gäste, fangen wir einfach mal bei dir an, Peter.
Ja, Peter Wirsing.
Thomas Wirsing.
Andreas Baumberger.
Das war Plattform für heute Nachmittag. Wir bedanken uns fürs Zuhören, sagen Tschüss und um 17 Uhr geht es hier im Programm weiter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.